Ja, Pergamos. Es gibt ja den Berlin im Pergamon-Altar. Das war eine Stadt der Götzen und der Christenverfolgung. Und Gott sagt dem Boten der Gemeinde in Pergamos, dies sagt er, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron Satans ist. Doch du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch ermordet worden ist, da, wo Satan wohnt. Aber ich habe etwas Weniges gegen dich, dass du jene bei dir duldest, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak unterwies, den Israeliten einen Fallstrick in den Weg zu legen, nämlich Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast du auch solche unter dir, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, tue Buße, sonst komme ich über dich und werde jene mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger niemand kennt. Ja, wir wollen mal sehen, um wen es hier geht, nämlich der Empfänger war der Engel der Gemeinde Pergamos. Engel, das war in diesem Sinne ein Bote, also kein überirdisches Wesen, sondern ein Mensch. Steht ja im griechischen Angelos, der Engel, und auch im Hebräischen heißt es Bote. Ja, und der Herr adressiert seinen Brief an diesen Boten, der unstrittig der Leiter der Gemeinde ist. Es würde dich also auch so mit betreffen. Aber alle anderen dürfen hier bleiben und mitzuhören. Ja, es ist denkwürdig, dass sich sowohl das Lob wie auch der Tadel auf ihn persönlich bezieht. Er trägt die Verantwortung über die Gemeinde und hat vor seinem Herrn Rechenschaft über alle, die zur Gemeinde gehören, abzulegen. Natürlich gibt es auch andere Verantwortungsträger in der Gemeinde. Diese Gemeinde hatte sicher auch Älteste, die für die Gemeinde verantwortlich waren. Doch die Hauptverantwortung über die lokale Gemeinde trägt ihr Leiter. Er ist der Bote der Gemeinde, der in erster Linie die Botschaft seines Herrn an die Gemeinde weiterzugeben hat und der dafür Sorge tragen muss, dass diese Gebote auch befolgt werden. Und dann geht es um die Person Jesu. Das ist das Zweite. Dies sagt er, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und Jesus betont das scharfe, zweischneidige Schwert, das er hat und das nach Kapitel 1, Vers 16 aus seinem Munde hervorgeht. Also, es ist das Auffälligste, was man an ihm wahrnehmen kann. Wir werden hier eindeutig und eindrücklich an das Wort von Hebräer 4 erinnert, 4 Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Er wird die Vermischung mit allem Heidnischen, dass es in dieser Gemeinde gibt, gerade in dieser Heidengemeinde, wo so viel Götzendienst in der Stadt gepflegt wurde, er wird das trennen. Und mit seiner Vorstellung macht Jesus zugleich einen ganz starken Appell gegen jegliche Vermischung. Er will eine völlig reine Gemeinde haben. Und ihr lieben Geschwister, wir sind uns da sicher einig, dass auch hier heute, 2000 Jahre später, sich nicht geändert hat. Die Gemeinde Jesu soll rein sein, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ihr Lieben, das Wort Gottes geht vom Herrn aus, hat sich ja in menschlicher oder irdischer Gestalt in Form der Bibel uns mitgeteilt. Es ist Wort Gottes, aber im menschlichen Kleid. Gibt es in verschiedensten Übersetzungen, auch moderne Übersetzungen. Hoffnung für alle. Und ich finde, bei den modernsten Übersetzungen, die mag ich nicht so gerne. Weil da sind Veränderungen drin, die gar nicht in der Bibel stehen. So menschliche Gedanken, die damit eingeflossen sind. Und das ist nicht gut. Denn das Wort Gottes ist rein und klar und sagt uns, wie es sein soll. Und dann wird uns die Örtlichkeit gezeigt, nämlich Pergamos. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich da, wo der Thron Satans ist. Ich meine, wenn wir hier so um uns herum schauen, in Deutschland ist ja noch verhältnismäßig friedlich. Auch die sozialen Verhältnisse sind nicht so arg schlecht. Ich glaube, Deutschland ist eins der Länder, wo man doch wirklich gut leben kann und wohnen kann. Wenn man ums Her schaut, was da alles so los ist, kann man wirklich sagen, da ist die Hölle los. Ja. Da wohnt, das ist Satans Thron. Aber vergessen wir nicht, auch hier in Deutschland, der Gott dieser Welt und auch der Gott über Deutschland ist der Teufel. Er ist nicht der Obergott, aber er ist der, der die Menschen beherrscht. Und das sehen wir ja auch. Und da haben wir eine Riesenaufgabe, eine Riesenherausforderung. Aber eine schöne, finde ich. Ich bin ganz glücklich dabei. Ja, im Jahr 334 vor Christus beendete Alexander der Große die mehr als 200 Jahre, müssen wir überlegen, 200 Jahre andauernde Herrschaft der Perser. Und danach entwickelte sich Pergamos zu einer der wichtigsten und mächtigsten Städte in der ganzen Region und fiel im Jahr 133 vor Christus dann an Rom ab. Und auch römische Herrschaft entwickelte sich Pergamos weiter und war zu der Zeit, als die ersten Christen nach Pergamos kamen, die Hauptstadt Kleinasiens. Und dort ballte sich die politische Macht. Dort trafen heidnischer Kult und akademische Gelehrsamkeit zusammen. Und nach Alexandria besaß die Stadt neben einer großen Universität, wohl der größten Universität, die es im Altertum gab. Da gab es dann noch die zweitgrößte Bibliothek mit über 200.000 Pergamentrollen. Ich habe das alles mal auch mitsehen können, ist schon gewaltig da unten. Und hier wurde übrigens das Pergament, speziell bearbeitete Tierhäute, auf denen sich wunderbar schreiben ließ, erfunden. Pergament, Pergamus, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Und während Ephesus das Handelszentrum Kleinasiens war, rühmte sich Pergamus, die religiöse und geistige Vorherrschaft in der ganzen Provinz zu besitzen. Und hier blühte der Kaiserkult und königliche Beamte hatten in dieser Stadt luxuriöse Paläste und Tempel mit ihren Götzenbildern errichtet. Und ja, es war alles sehr pompös. Die Stadt war ein Tummelplatz aller möglichen heidnischen Rituale. Und mitten in diesem Chaos, geistlich gesehen, das ist ja die Hölle, war die Gemeinde. Denkwürdig. Der Gott der Heilung, Äskulap, war Schutzgott dieser Stadt, dessen Symbol ja die Schlange ist, die sich um einen Stab schlängelt. Das kennen wir alles, diesen Äskulapstab. Auch wurden hier die Gottheiten Demeter, Athene und Dionysos ganz besonders verehrt. 40 Meter hohe, auch der Pergamon-Altar genannt. Barrikaden bauten sich auf, um die Macht der Götter zu verkörpern. Und so thronte neben dem Kaisertempel über der Stadt, wie gesagt, dieser gewaltige Pergamon-Altar, den man heute ja in Berlin besichtigen kann. Es gab nämlich einen besonderen Tempel, der dem Kaiser Octavian geweiht war. Und jeder Bürger dieser Stadt, jeder Bürger war verpflichtet, mindestens einmal im Jahr zum Tempel zu kommen und dort dem Kaiser göttliche Ehre zu bezeugen, indem er Weihrauch opferte und den Kaiser als sein Gott ausrief: Der Kaiser ist der Herr. Ja, meine Zeit. Was für eine Herausforderung für die Gotteskinder. Wenn Bürger das nicht taten, dann wurden sie nämlich wegen Illoyalität gegenüber dem Staat angeklagt. Und so ist klar, dass die Christen in dieser Stadt Verfolgung leiden mussten, wenn sie nicht an den ausschweifenden Festen dieses Kaisers teilnahmen. Ihr Lieben, das erinnert uns an einen anderen Personenkult, nämlich in der Hitlerzeit. Ich bin 1940 geboren, das so als kleiner Junge noch mitgekriegt, so als kleines Kind, dann hat man das noch nicht so geschnallt. Aber während der Nazi-Herrschaft begrüßten einmal Studenten, den sie auf der Straße trafen, ihren Leiter mit: Grüß Gott! Und er erwiderte barsch: Das heißt Heil Hitler. Und dieser Mann war eigentlich ein Gegner des Nazi-Regimes und wollte, als er später darauf angesprochen wurde, sich dann nicht mehr daran richtig erinnern, was er den Studenten da geantwortet hatte. Hitler ist Herr, liegt auf dieser Linie des Kaiserkults, und es ist ganz denkwürdig, ihr Lieben, wie ein ganzes Volk, das ist jetzt 70 Jahre her, aber ein ganzes Volk verführt wurde. Alle schrien Heil Hitler und alle waren dafür, das ist unser Führer und so weiter. Und er war der größte Verführer, den Deutschland in den letzten Jahrhunderten gehabt hat. Und um was geht es hier? Es geht um Lob. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Ein wunderbares Zeugnis für diese Gemeinde. Du hältst an meinem Namen fest. Ich denke mal, wenn wir dieses Zeugnis in uns haben, dass wir festgehalten haben, dass wir uns nicht haben mitreißen lassen mit all diesen Strömungen, die es in dieser Zeit und Welt gibt, das vermittelt uns eine große Freude. Es ist Gnade unseres Gottes. Dieses deutsche Wort festhalten gibt diesen wahren Sinn, den das hebräische Wort hier meint, ganz schwach nur wieder. Es hat die Bedeutung, dass ich mit aller Kraft festgeklammert, ja geradezu festgekrallt haben musste, damit einem das nicht entrissen wurde, was uns von Gott gegeben wurde. Mit Nachdruck wurden die Pergamener, so nannte man sie wohl, aufgefordert, von dem Namen Jesu zu lassen. Und der Name unseres Herrn Jesu war hier Gegenstand eines sehr harten Kampfes auf Leben und Tod. Ich meine, so weit ist es hier noch nicht. Aber wenn wir Christus bezeugen und wenn wir die göttlichen Werte bezeugen und wenn wir dafür einstehen und wenn wir das andere brandmarken, könnte ich mir vorstellen, dass wir irgendwann auch hier Verfolgung bekommen. Dieser Name, in dem allein Heil und Heilung ist, er stand dem Heilsanspruch des Kaisers und auch dem Heilsanspruch von Äskulap krass entgegen. Und darüber hinaus heißt er: Wunderbarer Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Dieser Name steht über alle Namen. Er ist hoch erhoben. Ihr Lieben, und wenn wir uns erheben lassen von unserem Herrn, im Geiste erheben lassen, ihr Lieben, da muss alles Finstere sterben. Ein geübter Pilot entdeckte plötzlich in seinem Cockpit seiner Cessna eine Ratte. Das ist sehr gefährlich. Was sollte er machen? Wenn sie die Kabel durchbeißen würde, könnte das die Maschine zum Absturz bringen. Und so entschloss er sich, ganz steil nach oben zu fliegen, wo die Luft unendlich dünn für die Ratte wurde. Und sie konnte da nicht überleben. Kurze Zeit später lag sie verendet neben ihm auf dem Boden. Ein schönes Bild zu überwinden. Wir schwingen uns nach oben. Der Teufel kann da mit seiner Macht nicht hin. Ist das nicht herrlich? Ich finde es ein tolles Bild. Du hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Und diese Gemeinde hat dem schlimmen Druck, der auf sie ausgeübt wurde, widerstanden und den Glauben an Jesus Christus nicht verleugnet, sondern geradezu heldenhaft bekannt. Und das kann uns Mut machen, in unserem Fall und unseren Verhältnissen entsprechend treu zu sein, klar zu sein, auch ein klares Zeugnis abzugeben, uns nicht zu scheuen, zu bekennen, was unsere Werte ausmachen. Ihr Lieben, das ist mir eine große Not, wie in der Kirche, ja auch viele Gemeinden sind ja auch davon angesteckt inzwischen, diese sogenannte Liberalität, dieser sogenannte Humanismus sich ausbreitet und diese klaren Linien des Wortes Gottes verwischt werden. Passen wir auf, meine Geschwister, dass wir uns da nicht in irgendeiner Form mit hinreißen lassen, sondern das Wort Gottes, die Werte, die uns dort hinterlassen sind, sind maßgeblich. Nicht das, was die Gesellschaft uns versucht einzutrichtern. Ja, es gab Selbstverfolgung bis zum Tod. Jesus nennt einen von ihnen, nämlich Antipas, den treuen Zeugen Jesu. Und die Überlieferung berichtet uns, dass Antipas vor eine Kaiserstatue geführt wurde und er sollte schwören, dass der Kaiser Gott ist. Doch er erklärte, dass allein Jesus Gott sei und er, Antipas, alleine ihm göttliche Ehren entgegenbringen würde. Und daraufhin wurde er in eine hohle, metallene Skulptur gesteckt, unter die man Feuer legte, sodass Antipas darin auf ganz grausame Weise umgekommen ist und verbrannt ist. Antipas, mein treuer Zeuge. David Livingston, der lebte ja 1800, in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Er war der große Missionar und Forscher und er sagte einmal zu einem wohlwollenden Bewunderer, über uns waltet eine gütige Hand. Unsichtbar für die anderen fügt sie den nötigen Ballast hinzu, während wir scheinbar glorreich mit dem Wind segeln können. Gott weiß, wo du wohnst, doch er sagt dir nicht, dass du wegziehen sollst. Der Ballast hat seinen Sinn. Die Widerstände, die wir bekommen, sind nicht schlecht. Und meine Geschwister, ich betone das immer wieder, weil ich mir das zur Lebensaufgabe gemacht habe. Dank sagen alle Zeit für alles. In der Regel ist es so, wenn wir krank werden oder Widerstand kriegen, gemobbt werden, dass wir dann anfangen zu klagen und ach ja, und dann klagen wir es unserem Gott, nicht? Er ist ja unser Ansprechpartner und dann klagen wir und klagen. Ja, dürfen wir schon. Darf ich dann auch geklagt? Aber im Neuen Testament haben wir auch eine andere Möglichkeit noch, dem Herrn Dank zu sagen. Danke, Herr, dass du mir das zumutest. Danke, Herr, dass ich jetzt dadurch stark werde. Ich werde Widerstand leisten in deinem Namen, in der Kraft des Heiligen Geistes und werde stärker daraus hervorgehen, als ich vorher gewesen bin. Insofern kann der Teufel uns überhaupt nichts Negatives tun. Denn die, die Gott lieb haben und die ganz eng mit ihm verbunden sind, denen kann nichts passieren. Im Gegenteil, alle Dinge müssen uns zum Besten gereichen. Aber es gibt ein Aber. Ich habe etwas gegen dich. Und so mag es in den Augen der Gemeindeleute ausgesehen haben, eine Kleinigkeit. Doch für unseren Herrn waren ihre Verfehlungen keineswegs gering. Ihr Lieben, das fällt mir in der Bibel auf, dass es manchmal so scheinbar, ja, nicht so schlimme Dinge gegeben hat, die Gott sehr hart geahndet hat. Zum Beispiel hat David gedacht, meine Zeit, ich will mal sehen, wie viele Leute ich überhaupt habe und wie stark mein Heer ist, hat das Volk zählen lassen, ja. Ist es schlimm? Volkszählung ist doch normal eigentlich. Ne? Ich meine, wenn ich Herrscher bin, will ich wissen, wie stark meine Herrschaft ausgeprägt ist. Vorsicht! Da schleicht sich Machtstreben ein, ohne dass wir es merken. Das geht ganz schnell. Ja? Auch in der Gemeinde. Ja, wie viele Mitglieder hast du? Ach, ich habe so viele Mitglieder, der andere hat so viele Mitglieder. Ach ja, wir haben eine große Gemeinde. Ey, Vorsicht. Wenn du groß sein willst, dann musst du klein sein. Es schleicht sich so schnell zu etwas ein. Meine Geschwister, die Duldung der Lehre Bileams, das war nämlich, es gab Leute in der Gemeinde, die handelten wie Bileam. Sie hetzten die Gläubigen auf, sich doch nicht so viel Stress zu machen. Sie könnten doch ruhig auf den Festen zur Ehre der Götzen mitessen, denn es käme doch darauf an, wie sie im Herzen dächten. Ja, einerseits stimmt das. Aber Vorsicht! Wir leben hier in der Welt und die Welt hat eine fürchterliche Anziehungskraft, uns wegzureißen von dem Herzen Gottes. Lasst uns aufpassen, meine Geschwister. Lasst uns Augensalbe vom Herrn erflehen, dass wir durch den Durchblick haben und sehen, auch wo Gefahren sind, dass wir ihnen wehren können. Man bräuchte es auch mit der ehelichen Treue nicht so genau nehmen, mit der vorehelichen Enthaltsamkeit nicht so ernst nehmen. Niemand tut das ja. Gott will, dass wir Spaß haben und schließlich kann Liebe ja keine Sünde sein. Nicht, das hören wir sogar von Kirchenoberen, ne? Die da sowas verkünden und sowas dann proklamieren, sogar auf dem Kirchentag dann noch demonstrativ da so ein schwules Paar verheiraten. Schlimm. Wie mag diese Verführung auf die Leute gewirkt haben, die unter so starkem Druck ihres Glaubens gelebt haben und leben mussten? Nun, wir haben unserem Gott so treu gedient, diese Entspannung haben wir uns doch verdient. So könnten Sie vielleicht argumentiert haben. Welch ein teuflisches Täuschungsmanöver steckte dahinter. Der Feind wusste genau, wenn Sie darauf eingehen, dann werden Sie in den Strudel des Götzendienstes und der Perversion mit hineingerissen. Der Satan segelt mit jedem Wind und er treibt uns in die Richtung, in die unsere Natur, die alte Natur beheimatet ist. Ist unsere Kenntnis in Glaubenssachen mangelhaft, dann verführt er uns zum Irrtum. Ist unser Gewissen zart, dann versucht er uns Ängstlichkeit und übertriebene Genauigkeit zu verführen. Ist unser Gewissen weit, dann versucht er uns zu fleischlicher Freiheit. Ja, wir sind frei. Wir haben die Freiheit der Kinder Gottes. Aber sind wir damit frei zu sündigen? Wir sind Sklaven Jesu Christi. Und wenn wir Sklaven Jesu sind, dann sind wir die Freisten. So frei kann man gar nicht sein. Ja, normalerweise, wie wir frei sein dürfen. Sind wir mutig, dann versucht er uns zur Vermessenheit. Sind wir schüchtern und misstrauisch, versucht er uns zur Verzweiflung. Sind wir biegsamer Natur, dann versucht er uns zur Unbeständigkeit. Sind wir aber stur, dann arbeitet er dahin, hartnäckig Ketzer oder Rebellen aus uns zu machen. Also verlassen wir uns nicht auf unsere Neigung, verlassen wir uns nicht auf unsere alte Natur, sondern nehmen wir die Natur Jesu an. Da gibt es diesen herrlichen Frieden Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen können. Und dieser Friede, er führt uns hinein in den Kampf gegen die Sünde, in den Kampf gegen Satan. Und der Krieg, der ist manchmal richtig heftig, so wie hier in Pergamon. Aber es ist der Friede Gottes, der uns zu diesem Kampf befähigt. Und das geht hier in unseren Kopf schlecht rein, weil Krieg und Frieden ist ja, schließen ja normalerweise einander aus. Der Teufel erkennt uns genau und er betreibt dieses Geschäft schon länger als wir. Er macht das schon seit Jahrtausenden und du bist noch nicht mal 100 Jahre alt. Denk dran. Eines ist klar, das Schwert seines Wortes trennt uns von dem Versucher und lässt uns siegreich sein. Ich möchte heute Morgen den Sieg proklamieren, den Sieg der Gotteskinder über alle Finsternis, die uns umgibt. Und dann gab es da die Duldung der Lehre der Nikolaiten. Während die Anhänger Bileams die Sünde verharmlosten, haben die Nikolaiten die Sünde verklärt. Ihre Lehre geht auf Nikolaus, einen der sieben Armenpfleger, zurück. Steht sogar in der Bibel. Ja, der war Armenpfleger. Und er hatte einen guten Ruf und er musste mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, sonst würde er nicht Armenpfleger geworden sein, nach Apostelgeschichte 6. Aber später hat er sich der griechischen Philosophie hingegeben, das besagt die Historie. Und er übernahm dessen Auffassung, dass der Geist des Menschen von Natur aus gut, aber der Leib von Grund auf schlecht ist. Und mit dem Geist würden wir Gott dienen, doch die Befriedigung der körperlichen Begierden könnten den Geist nicht verunreinigen. Er war der Meinung, man könnte in jenem Tempel Gott verehren und vermischte so mit Heidentum und Christusnachfolge. Und dieser Einfluss hatte ähnliche Folgen wie der der Bileamiten. Und Gott sagte, wenn du das nicht änderst, wenn du die Leute nicht entweder rausschmeißt oder zur Raison bringst, dann wird es dir schlecht gehen. Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Hinzu kam, dass die Nikolaiten noch einen Unterschied zwischen sogenannten Laien und sogenannten Geistlichen verkündeten und mit der Einführung eines geistlichen Standes, in Anführungsstrichen, das allgemeine Priestertum der Gläubigen abschaffen wollten. Machtstreben. Ich bin der. Wir sind die Kleinsten. Da hast du keine Schwierigkeit mit, ne? Man bist trotzdem ein großer Kerl. Stein. Ja, besonders die Leiter sollen verführt werden. Ne? Und das sehen wir hier. Ja, seine Eminenz und weiß der Kuckuck. Papst, der dann andere auch noch heilig spricht und so ein Zeug. Also das Götzendienst so drei. Also ich liebe Katholiken und habe Freunde, die eben in dieser Religion verhaftet sind. Aber das ist teuflisch. Der Islam, eine teuflische Religion. Aber sag das mal, ne? Dann kriegst du aber, dann werden sie dir Bescheid geben, was du für ein Fundamentalist bist und für, dass du ein Terrorist bist. Lassen wir uns nicht in irgendeiner Weise verwirren. Wir müssen klare Kante zeigen und ich bin dabei, das zu tun und ernte auch entsprechendes, könnt ihr euch glauben. Ich habe, also wenn es klappt, ein Gespräch mit dem Bischof und müssen wir mal sehen, ne? Will ich ihm schon sagen. Wem sagen? Sie haben solch eine Verantwortung. Wie wollen Sie das vor Gott einmal rechtfertigen? Ihre Haltung ist teuflisch. Ja. Satan verleitet uns Christen dazu, anstatt dass wir den Mitmenschen die Vergebung weitergeben, dass wir uns ganz ungebührlich für ihre Sünden interessieren. Und ihre Fehler registrieren. Man interessiert sich bei den Frommen viel zu viel für die Sünden der anderen. Was für eine schandbar lange Zeit des Lebens verschwatzt man doch über die Sünde der Mitmenschen. Wir verlachen und kritisieren sie, wir richten über sie, wie wenn wir nichts Gescheiteres und Dringliches zu tun hätten, nämlich ihnen die erhaltene Vergebung weiterzugeben. Also sie müssen sie natürlich annehmen. Und so rede ich auch mit ihnen lieb und sage ihnen auch, ich bin eigentlich gar nicht würdig, ihnen das hier zu sagen. Aber ich werde getrieben vom Geist Gottes, weil ich sie lieb habe. denn sie sind zu kostbar und zu wertvoll, als verloren zu gehen. Und dann werden die Leute mal ganz komisch und wissen nicht, wie sie das aufnehmen sollen. Der Herr muss Gnade schenken, dass ihnen die Augen geöffnet und die Herzen geöffnet werden. Die Sonne kann ja nicht anders als scheinen und der Vogel ist da zum Singen, die Blume muss blühen und ihren Duft verströmen und die Vergebung kann nicht verklagen, sie kann nur vergeben. Also diese Vergebung, die hier gemeint ist, ist ja auch, dass wenn dir jemand was Böses tut, dass du ihm im Vorwege vergibst und nichts in deinem Herzen zurücklassen. Ich wurde fürchterlich geprüft, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt hier, von einem, der sich als Knecht Gottes ausgab und auch überall so gehandelt wurde. Und hintenrum hat er dunkle Geschäfte gemacht und Frauen verführt und alles Mögliche. Ich habe das mitgekriegt und habe ihn zur Rede gestellt. Und da könntet ihr euch vorstellen, was da draufhin passiert ist. Und dann kriege ich eine Mail, ich war gerade krank, lag mit meinen Herzinfarkten irgendwo im Krankenhaus. Kriege ich eine Mail. Unser lieber Bruder hat sich das Leben genommen und Uwe Maurisch hat ihn in den Tod getrieben. Wenn du sowas liest, ne, dann ist ganz schön fertig erstmal. Ne? Hat sich nachher herausgestellt, der war gar nicht tot. Und die Mail hat er selber verfasst, um mich zu schocken. Und solche Geschichten. Wollte er mich anklagen. Ich habe dann von ein Staatsanwalt rief mich an. Sagte, wissen Sie, ich soll Sie hier verklagen. Ich wollte Sie nur warnen. Das ist ein ziemlich durchtriebener Bursche, mit dem Sie es da zu tun haben. Ich sage, ja, das weiß ich schon. Haben Sie denn gar keine Angst, dass Sie verklagt werden? Ich sage, Angst habe ich nicht, aber es ist schon nicht so toll. Und er sagt, da haben Sie mal keine Angst, ich habe das Ding durchblickt. Muss ich mir vorstellen. Ein Gotteskind. Aber ich sage euch, dass ich damit zu tun hatte und damit konfrontiert wurde, da bin ich dankbar. Das hat mich stark gemacht. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Versteht ihr? Selbst wenn von dieser Seite her solche Angriffe kommen. Tue Buße, sonst komme ich über dich und werde jene mit dem Schwert meines Mundes bekämpfen. Tue Buße. Ja, durch das Schwert des Wortes Gottes, das an diese Gemeinde gerichtet wurde, sollte das Reine vom Unreinen, der Götzendienst von der Christusnachfolge, die Einfalt des Herzens vom Stolz und vom Dünkel getrennt werden. Es ist so wunderbar, dass der Krebsschade einer Gemeinde wirklich durch die Macht des Wortes Gottes, wenn es angenommen wird, beseitigt werden kann. Und selbst das von der Lüge des Teufels bis zur Unkenntlichkeit des Echten Vermischte, was niemand mehr trennen kann und damit heilen kann, bringt das Wort Gottes jetzt fertig, Klarheit zu schaffen. In deinem Herzen, in deinem Leben. Und dieser Ruf, tue Buße, wird ganz ähnlich wie der Ruf des Herrn Jesus, als er dem Petrus zurief, komm, komm. Petrus hat gesagt, Herr, wenn du es bist, wenn du nicht der Klabautermann bist, der da über das Wasser läuft, sondern, sag mal, was ist das hier alles? Schlimm. Dann will ich zu dir kommen. Wisst ihr was? Diese Aufforderung des Petrus oder diese Bitte des Petrus hat ihm, so könnte ich das mir vorstellen, eingebracht, dass Jesus 2 Kapitel später sagte, du bist Petrus. Er war ja nicht so toll, ne? Hat ja viele Fehler auch gehabt. Aber eins hat er gehabt. Er war kühn. Er war mutig. sagte, Herr, wenn du das bist, mache ich das Unmögliche auch. Und er hat es geschafft. Das ist der einzige, nach meiner Auffassung, der einzige Mensch, der je über dem Wasser gelaufen ist. Wenigstens ein paar Meter. Als dann der Sturm kam, naja, dann sehen wir auch seine Begrenzung. Wie wertvoll ist das Schwert, das aus dem Munde Jesu kommt? Es trennt und teilt, was unbedingt nicht zusammengehören darf. Es scheidet Leben vom Tod. Es stellt wieder her und macht wieder völlig rein. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Meine Geschwister, wir so wollen das Wort Gottes wieder ganz neu schätzen. Das Wort Gottes ist unser Schatz. Und wir verinnerlichen es. Wir nehmen es auf, verstoffwechseln es geradezu. Das Wort ist ja Jesus selber, ist ja im Wort drin. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wenn ihr mich esst, dann verändern wir uns in das Bild Jesu hinein. Und Jesus sagt, wenn nicht, dann werde ich dich bekämpfen. Wie ernst ist hier unser Herr? Ja, Jesus ist nicht so, der ist lieb und wird dann so der liebe Gott, ne? Was haben wir gesungen? Ich habe es gezählt, 9-mal. Heilig, heilig, heilig. So heilig ist Gott. Ne? Naja. Es muss furchtbar sein, von diesem Schwert getroffen zu werden, unerlöst und unerrettet. Mit dem gleichen Schwert, das trennend und damit bewahren und wiederherstellen wird, tötet der Herr einmal alle seine Feinde. Das muss uns klar sein. Das ist nicht lustig. Die Nachfolge Jesu ist etwas sehr, sehr Schönes, aber sie ist nicht lustig. Es ist kein Schwert eines Kampfes, es ist das Schwert des Gerichts. Und diesem Gericht wird niemand entgehen, der das Schwert der Gnade, das Wort der Gnade, ausgeschlagen hat. Und dann gibt es die Verheißung, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben, auf den ein neuer Name geschrieben steht, den außer dem Empfänger niemand kennt. Diese Überwindung geschieht nicht in menschlicher Kraft, sondern sie geschieht alleine durch das Blut Jesu und das Wort unseres Bekenntnisses. Das gehört zusammen. Das Blut Jesu, die Reinigungskraft des Blutes Jesu bewirkt unser Zeugnis. Und wenn es unser Zeugnis nicht bewirkt, dann ist die Frage, ob das Blut wirklich gewirkt hat. Oder ob das vielleicht nur so eine religiöse Masche ist, wie es ja vielfach bei denen ist, die sich Christen nennen. Das Wort unseres Bekenntnisses sei, jeder, der überwinden will, wird es auch wirklich schaffen, weil Jesu Last ist leicht, sein Joch ist sanft, man muss es nur wollen. Man muss entschieden sein. Das Herz muss für Jesus schlagen, das ist entscheidend. Nicht, ob du stark bist oder schwach bist. Paulus sagt es ja gerade, wenn ich schwach bin, dann bin ich da. Es ist nicht ein Kriterium von Leistung, sondern von Hingabe, Treue und Glauben, durch welche die Gnade Gottes trägt und auf Siegesboden dann sich festhält und steht. Hannibal erschlug vor Cannae die an Siege gewöhnten Römer. Hannibal. Aber damit war Rom noch lange nicht erledigt. Hannibal hatte gute Chancen, einen Sieg nach dem anderen zu erstreiten. Doch was geschah? Hannibal zog mit seinem Heer in die Luxusstadt Capua. Und dort erholte sich das Heer von den endlosen Kämpfen und dem eintönigen Marschieren, was sie da im Sommer da machen mussten. Und sie feierten dort in Capua ihre Orgien. Und als der Frühling kam, hatte sich das Heer so sehr an das süße Leben gewöhnt, so an den Wohlstand und an das Herumgammeln. Es konnte nicht mehr kämpfen und wollte auch nicht. Und Hannibal konnte den Sieg nicht davontragen. Prüfen wir uns, meine Geschwister. Unsere Nachfolge ist schön, aber sie ist nicht lustig. Verborgenes Manna. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes oder vom Mund Gottes ausgeht. Es ist die Lebensspeise, die Gott verborgen in uns hineingibt. Das Wort Gottes ist jetzt, wir haben es in Form der Bibel, wir haben es in Form des ausgesprochenen Wortes von Gott. Gott sprach und es ward. Und wir haben es in unserem Herzen. Das Wort ist in unserem Herzen. Das Wort trägt uns, das Wort macht uns stark, das Wort verändert uns, erneuert uns. Preist dem Herrn. Es ist die Lebensspeise, die Gott verborgen in uns hineingibt, die aber gewaltige Auswirkungen hat, sodass diese für alle sichtbar dann in Erscheinung treten soll. Das ist unser Zeugnis. Wir sind das Licht in der Finsternis. Wir sind die Sonne dieser Welt. Habt ihr das gewusst? Tja, so ist das. Und dann sagt Jesus von einem weißen Stein, den er uns gibt. Er ist das ewige Zeugnis der Freiheit von jeder Schuld, von jeder Sünde, von jeder Unreinigkeit. In den Gerichtsverhandlungen des Altertums, insofern war dieses Bild den Leuten sehr bekannt, wurde dem Angeklagten im Falle eines Freispruchs ein weißer Stein gereicht, und das war das unübersehbare Zeugnis seines Freispruchs. Und diesen weißen Stein, den können wir als Beweis unserer Reinheit, unserer Rettung, unseres Freispruchs in der Hand halten. Ist das nicht herrlich? Ein neuer Name, den niemand anders kennt. Welch eine Verheißung. So wie unserem Herrn ein Name gegeben wurde über jedes Fürstentum, jede Macht, jede Gewalt, jede Herrschaft, ein Name, der über alle Namen ist, so bekommen auch wir einen neuen Namen. Und zwar in Verbindung mit unserer absoluten Reinheit. Und so wie unser Herr einen Namen trägt, den niemand kennt als nur er, so bekommen wir in ähnlicher Weise einen Namen, den niemand anderes kennt als nur wir. Das ist einfach die Krönung einer unfassbaren, herrlichen Berufung, meine Geschwister. Und ich möchte euch ermutigen, lasst uns diese Berufung ergreifen. Und wir wollen uns daran festklammern und sie nicht mehr loslassen. Und der Herr wird uns Gnade schenken. In diesem Sinne, seid und bleibt reichst gesegnet. Amen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister. Sie sind so wunderbar erlöst. Du hast sie berufen. Mit einer so hohen Berufung, dass wir das menschlich gesehen kaum begreifen können. Ich segne sie. Wir entsenden einander hinein in diese dunkle Welt als Lichter, als strahlende Zeugen unseres Herrn, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich preise deinen herrlichen Namen. Halleluja. Amen.